HR Info. Politik.
Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier kommt nach Hessen. Er kümmert sich um den Netzausbau. Die Bundesumweltministerin besucht die Schachtanlagen Asse 2 und Konrad. Da geht es um die sichere Entsorgung von radioaktiven Abfällen. Ja, und vor ein paar Tagen erst, da hat die Kohlekommission der Bundesregierung ihre Empfehlungen für den Kohleausstieg vorgelegt. Kurz, es tut sich was in Sachen Energiewende. Wenn man aber ein bisschen genauer hinschaut, einfach ist das nicht. Man kann nicht den Hebel umlegen und die Welt ist in Ordnung. Warum das so ist, welche Dimensionen die Energiewende hat, dazu gleich mehr. Ich bin Claudia Wehrle.
Die Kommission hat einen Riesenfund darin, dass sich Arbeitgeber, Industrie, Gewerkschaften und Umweltschützer geeinigt haben. Das ist für Deutschland für die Zukunft wichtig. Und wir alle teilen das Ziel. Wir wollen Klimaschutz, wir wollen Fortschritte bei der Reduzierung von CO2-Emissionen. Aber wir wollen auch Arbeitsplätze sichern, wir wollen neue schaffen.
Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier vor ein paar Tagen. Es geht um den Kohleausstieg. Die Kohlekommission hat der Bundesregierung ihre Empfehlungen für den Kohleausstieg vorgelegt. Sicher ist, das wird ein ziemlich teures Unterfangen. Ich begrüße Claudia Kempfert. Sie ist die Leiterin der Abteilung Energieverkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Sie ist auch Professorin für Energieökonomie und Nachhaltigkeit an der Hertie School of Governance in Berlin. Frau Kempfert, wie genau soll der Kohleausstieg denn nun vonstatten gehen?
Ja, die Kohlekommission hat da eindeutige Empfehlungen erarbeitet, die hoffentlich die Politik jetzt auch umsetzen und das auch sehr zeitnah. Da geht es darum, dass man beginnen will, erstmal alte und ineffiziente Kohlekraftwerke so schnell wie möglich vom Netz zu nehmen und dann schrittweise nach 2023 bis eben Mitte der 30er Jahre die Kohleverstromung drosseln und dann gleichzeitig müssen die erneuerbaren Energien deutlich schneller als bisher ausgebaut werden. Aber die Empfehlungen der Kohlekommission sehen erstmal vor, dass man den Anteil von Kohlestrom jetzt deutlich drosselt.
Was waren denn die Gründe zu sagen, wir wollen da jetzt ernst machen, wir wollen den Ausstieg aus der Kohleenergie?
Ja, wir haben noch immer einen sehr hohen Anteil von Kohlestrom im System und der bedeutet, dass wir eben auch noch sehr viele CO2-Emissionen verursachen, die zu hoch sind. Also wir erfüllen unsere 2020er Klimaziele nicht. Das ist der eine Grund und der andere ist eben der, dass wir eine Energiewende vor uns haben. Der Anteil der erneuerbaren Energien muss deutlich ansteigen und da steht die Kohle im Weg. Das System wird vollständig umgebaut, mehr zur Dezentralität, mehr erneuerbare Energien, mehr Intelligenz und die Kohlekraftwerke passen da nicht hinein und deswegen muss man es schaffen, sie schrittweise zurückzuführen.
Kohlekraftwerke schließen, keinen neuen Tagebau mehr zu genehmigen, das hat ja gewaltige Konsequenzen.
Jetzt geht es darum, dass man neue Beschäftigte, also neue Geschäftsmodelle auch entwickelt und neue Marktformen entwickelt, gerade in dem Bereich der erneuerbaren Energien und das muss jetzt vorangebracht werden und auch gerade in diesen Kohleregionen diesen gesellschaftlichen Konflikt angehen und eben auch umsetzen.
Denn viele sind gar nicht so begeistert von diesem Schritt, eben weil es bedeutet, ich verliere meinen Arbeitsplatz, beziehungsweise die Angst ist ja da, dass ich meinen Arbeitsplatz verlieren werde.
Genau, die Angst ist eben da und das war ja auch der große gesellschaftliche Konflikt, den man dort hatte, gerade in diesen Regionen, dass die Menschen dort zu Recht ja eben auch befürchten, dass sie keine neue Beschäftigung finden. Und deswegen halte ich es auch für klug, dass man diesen Strukturwandel jetzt einleitet und auch umsetzt, sich dafür Zeit nimmt und auch den Regionen Möglichkeiten anbietet, das auch gemeinsam mit denen erarbeitet, wie man das schaffen kann. Das ist jetzt nur die eine, die ökonomische Seite, aber wir dürfen auch nicht vergessen, hier gibt es kulturhistorische Gründe. Viele Bergleute sind eng verwurzelt in der Region mit der Kohle. Das kennen wir schon aus der Steinkohle in Nordrhein-Westfalen, aber auch im Osten ist das so, im Saarland. Da gibt es eben diese engen Verwurzelungen über Generationen. Und das darf man auch nicht vergessen. Das soll man auch mit berücksichtigen, wenn man sich da jetzt verabschiedet, sich dann auch so zu verabschieden, dass es in Würde geschieht und man sich aber da nicht der Zukunft verschließt, weil jetzt geht es ja um neue Welten, um neue Energiewenden und neue Märkte, die wir jetzt erschließen wollen.
Kohle, also eine wichtige Energiequelle, die wir in den vergangenen Jahrzehnten hatten. Ich möchte ein anderes Beispiel noch rausgreifen und da geht es um die Atomenergie. Ich möchte ein paar Jahre zurückschauen. Das war der 11. März 2011.
Die Ereignisse in Japan sind ein Einschnitt für die ganze Welt, für Europa, auch für Deutschland.
Bundeskanzlerin Angela Merkel nur wenige Stunden, nachdem der Norden Japans von einem Erdbeben der Stärke 9 erschüttert worden war. Das Beben erzeugte einen gewaltigen Tsunami. Damals rasten meterhohe Wellen auf die Küste zu, tausende Menschen starben, ganze Städte wurden ausgelöscht. Und als ob das alles noch nicht genug gewesen wäre, im Atomkraftwerk Fukushima, da fiel der Strom aus. Und noch am Abend des 11. März, da erklärte die japanische Regierung den atomaren Notfall. Nachrichten einen Tag später, am 12. März.
In Japan wächst nach den verheerenden Erdbeben die Angst vor einem atomaren GAU. Nach japanischen Medienberichten sind rund 200.000 Menschen auf der Flucht aus dem Gebiet rund um das beschädigte Atomkraftwerk Fukushima.
In Block 1 gab es eine starke Explosion. Die Atomexperten, die den Medien in Deutschland Rede und Antwort standen, die interpretierten das, was sie an Bildern sahen und was sie an Informationen bekamen, so wie das Michael Seiler getan hat. Er war damals Mitglied der Reaktorsicherheitskommission, die das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit beraten hat.
Also technisch sind wir längst beim Super-GAU, weil die Kühlung ausgefallen ist und die Kernschmelzen. Nur die Frage, wie groß sind die Auswirkungen des Super-GAUs, da kann man heute noch nichts dazu sagen.
Heute bei uns zu Gast ist Claudia Kempfert. Sie ist die Leiterin der Abteilung Energieverkehr und Umwelt beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Frau Kempfert, was ging Ihnen denn damals durch den Kopf, als Sie die Bilder aus Fukushima sahen?
Wie immer, wenn man solche schrecklichen Bilder sieht, denkt man, naja, eigentlich sagen uns die Techniker, es ist eine sichere Technologie. Dieser Unfall darf eigentlich gar nicht passieren und dennoch passiert er eben. Wir hatten gerade zeitgleich ein großes Projekt mit japanischen Forschern zur Energiewende. Da hatten wir gerade vorher intensive Diskussionen darüber geführt, wie Japan wegkommen kann von der Atomenergie, gerade weil man dort eben auch diese Erdbeben hat und weiß, dass sie passieren können. Aber so ein Unfall, das hatte niemand wirklich jetzt auf dem Schirm, als wir damals diskutiert haben. Aber es ist eben passiert und das ist grauenvoll. Und da muss jetzt auch Japan und findet ja auch Japan seine eigenen Antworten. Und wir hier in Deutschland interpretieren es eben so, wie es auch interpretiert werden muss. Es ist eine Hochrisikotechnologie, die man versucht im Zaum zu halten und wovon man sich mehr und mehr verabschiedet. Und das ist ja auch der richtige Weg.
Die Atomkatastrophe, die hat zumindest bei uns hierzulande zu einem völligen Umdenken geführt. Ende Mai 2011 hat Bundeskanzlerin Angela Merkel verkündet, wir werden uns schrittweise, und zwar bis Ende 2022, vollständig aus der Kernenergie verabschieden. Der Weg ist für Deutschland eine große Herausforderung, hat die Bundeskanzlerin damals gesagt. Aber er bedeutet auch riesige Chancen für künftige Generationen. Warum ging das auf einmal so schnell?
Ja, der Atomausstieg ist eben sehr viel früher schon beschlossen worden, nämlich im Jahr 2000, 2001, wo die damalige Regierung beschlossen hat, die Atomenergie schrittweise runterzufahren. Und jetzt war es eben so, unter Kanzlerin Merkel im Jahre 2010 hat sie erstmal die Laufzeiten von manchen Kraftwerken verlängert, zwar gleichzeitig auch eine Energiewende angekündigt, aber es gab danach eben nach diesen Laufzeitverlängerungsankündigungen einen riesen gesellschaftlichen Konflikt. Es sind viele Menschen wieder auf die Straße gegangen. In Deutschland gibt es keine Mehrheit zur Nutzung der Atomenergie. Das hat lange Jahrzehnte zurück schon eben diese Bedeutung, dass man in Deutschland diese Technik nicht weiter nutzen will. Und da musste jetzt die Kanzlerin zurückrudern und hat dann diese Gelegenheit genutzt und hat dann diesen gesellschaftlichen Großkonflikt hier befriedet, auch mit den anderen Parteien, und ist auf diesen Atomausstieg, den man ja schon 2002 beschlossen hatte, zurückgegangen und hat ihre eigenen Entscheidungen aus dem Jahre 2010 revidiert.
War das, weil man auf einmal gesehen hat, meine Güte, was kann da passieren? Also weil das wirklich ganz offensichtlich war, wie gefährlich Atomenergie sein kann?
Es wurde nochmal sichtbar durch eben die Bilder aus Japan, aber in Deutschland haben wir seit Jahrzehnten eine gesellschaftliche Stimmung gegen die Atomenergie. Hier gibt es große Sorgen, auch völlig zu Recht, und auch Ängste und Beschlüsse, diese Technik nicht dauerhaft in Deutschland nutzen zu wollen. Und sie ist ja auch nicht wirtschaftlich, sie hat viele, viele Risiken. Und das wurde dann eben gesellschaftlich nochmal wieder sehr, sehr sichtbar. Und da hat die Kanzlerin reagiert, auch sicherlich auf aufgrund der Tatsache, weil es dann Landtagswahlen gab in manchen Bundesländern und man dort eben auch entsprechend sich vorbereiten wollte. Aber dennoch halte ich es auch für richtig, dass man jetzt die Energiewende dann voranbringen wollte. Und darauf hat sie sich dann ja auch konzentriert.
Nun hat das alles gewaltige Konsequenzen. Es hat Konsequenzen für Unternehmen, es hat Konsequenzen für Beschäftigte, es hat Konsequenzen für ganze Regionen, aber es geht ja auch um die Versorgungssicherheit. Schauen wir uns mal die Versorgerbranche ein bisschen genauer an. Es gibt ja große Konzerne wie E.ON, wie RWE, die viele, viele Jahre mit der Atomenergie ihr Geld verdient haben. Ja, und auf einmal standen die vor dem Problem, unsere ganzen Geschäftsmodelle funktionieren nicht mehr. Wie sind Sie denn damit umgegangen?
Naja, also diese Entscheidung ist ja auch überhaupt nicht neu, dass die Konzerne seit 2000 sogar schon davor wussten, dass die Energiewende kommt. Darauf hätten sie sich entsprechend vorbereiten können. Sie haben es eben nicht ausreichend getan. Das sind Managementfehler, die da passiert sind. Und dann eben die Hoffnung, dass man die Atomkraftwerke noch länger nutzen kann. Und das hatte sich dann im Jahr 2011 dann vollständig zerschlagen. Mit eben der Konsequenz, dass die Konzerne dann auch gemerkt haben, so, jetzt müssen wir wirklich umsteuern. Wir müssen wirklich Antworten finden. Wir brauchen neue Geschäftsmodelle und da war die Bereitschaft teilweise eben nicht da. Das kann man für RWE ganz sicherlich so sagen, aber E.ON hatte da ein bisschen schon mehr getan und auch ein eher innovativeres Management, was sich dann eher diesen Märkten auch zugewandt hat. Und mittlerweile wissen wir, es ist ein munteres Hin- und Hergeschiebe von Unternehmensanteilen danach passiert, wo man sich dann eben umorientieren will. E.ON will jetzt mehr in den Netzbereich hinein und RWE will wie auch immer zu einem erneuerbaren Energienkonzern werden, aber hat eben auch noch sehr viel Kohle im eigenen Geschäftsmodell und muss das runterfahren und kämpft dann doch noch immer für die Vergangenheit und wenig für die Zukunft. Also da wurde kräftig durchgeschüttelt und man muss auch deutlich sagen, es gibt riesige wirtschaftliche Chancen auch durch die neuen Geschäftsmodelle, aber die sind eben anders als die alten. Mhm. Also es ist anders, ein Großkraftwerk zu betreiben, als jetzt im Rahmen der erneuerbaren Energienwelt dann die Märkte zu beliefern.
Also man muss sich das alles nochmal klar machen. E.ON und RWE, das waren ja früher, ja man kann ja schon sagen, das waren richtig zwei Konkurrenten gewesen mit ganz ähnlichen Geschäftsmodellen und auf einmal haben sie gesagt, wir machen Schluss, wir ziehen die Notbremse. E.ON hat dann die gesamte konventionelle Energieerzeugung in das Unternehmen Uniper ausgegliedert. RWE hat es gerade umgedreht gemacht, hat sich konzentriert auf neue Energien und hat dann die Netzgeschäfte bei der Tochter Innogy ausgelagert. Beide neuen Unternehmen wurden an die Börse gebracht. War das Ihrer Meinung nach ein Schritt in die richtige Richtung? Also dieses alles zusammentun, neu mischen und wir stellen uns jetzt neu auf?
Es war durchaus eine Antwort, die realistisch erschien. Gerade die E.ON-Lösung hatte ich, gerade als man es auch beschlossen hatte, für sehr realistisch eingeschätzt, dass man eben es abspaltet, weil die neuen Geschäftsmodelle im Rahmen der Energiewende wenig mit den alten zu tun haben, dass man das dann abspaltet und sagt, das ist jetzt der Konzern, der sich eher mit den klassischen konventionellen Energien beschäftigt und dann haben wir ein neues Geschäftsmodell mit neuen Unternehmen. Das hat man auch im europäischen Ausland häufig gesehen, dass das gut funktioniert hat. Allerdings bei RWE war ich von Anfang an sehr skeptisch, dass das funktionieren will, weil dort wenig Bereitschaft war, auch bei Innogy, sich konsequent in diese Märkte hineinzubewegen, in die erneuerbaren Energien und man eben noch sehr stark auch mental an der Kohle, an Atomkraft hing und sich da dementsprechend schwer getan hat. Und die Konsequenz haben wir jetzt am Ende gesehen, dass das alles wieder umgeworfen wurde, dass RWE jetzt plötzlich erneuerbare Energien ausbauen will. Innogy wird nicht fortgeführt. Dann gibt es E.ON, die sich dann eher auf die Netze konzentrieren. Also das wurde dann munter nochmal hin und her geschoben. Das sehe ich jetzt sehr skeptisch, muss ich sagen. Gerade vor dem Hintergrund, dass sich jetzt hier sehr große Konzerne wieder versuchen zusammenzubringen ballen und am Ende nicht wirklich verstanden haben, dass die neue Energiewelt Geschäftsmodelle erfordert, die dann sehr viel kleinteiliger, sehr viel flexibler sein müssen und man sich offensichtlich damit zu schwer tut.
Stichwort neue Geschäftsmodelle, das möchte ich nochmal aufgreifen. Es ist ja nicht damit getan zu sagen, ja, wir wollen künftig das, das und das und das tun, sondern die Atomkraftwerke, die stehen da. Die Altlasten, die gibt es. Wie geht man damit um?
Ja, man hat da lange drum gerungen. Man hat es ja versäumt, dass als man sich damals in den 60er Jahren dazu entschlossen hatte und auch politisch angeordnet hatte, dass in Deutschland Atomkraftwerke gebaut werden, das wollten die Konzerne ja anfangs gar nicht, da hat man es leider versäumt, das sofort mit abzusichern, indem der Staat dort, ähnlich wie zum Beispiel in der Schweiz, in Schweden, überall, wo es Atomkraftwerke gibt, ein Fonds gegründet wurde, wo die Konzerne ihr Leben lang einzahlen, wo Geld gesichert ist für eben die ganzen Kosten, die am Ende noch kommen, sei es für den Rückbau oder eben auch für die Endlagerung. Die Atomenergie ist ja wahnsinnig teuer, auch Jahrzehnte noch, nachdem die Kraftwerke vom Netz sind. Und da muss man Sorge tragen. Das hat man in Deutschland versäumt und dann hat man am Ende jetzt ganz schnell versucht, dann noch so einen Fonds einzurichten. Und am Ende muss man so sagen, muss die Gesellschaft alleine bezahlen, denn in diesem Fonds zahlen die Konzerne sehr wenig ein und die Kosten, die Riesenendrechnung, die es da noch gibt, die wird die Gesellschaft dann am Ende mit Steuergeldern leider bezahlen müssen.
Ja, und das ziemlich lange wahrscheinlich, denn die Altlasten strahlen ja sehr, sehr lange noch.
Sehr, sehr lange und die Zeiträume sind ja gigantisch und da muss man sich eben auch darauf vorbereiten und insofern ist es ja auch konsequent, dass man sich von eben solcher Technologie verabschiedet, die solche riesigen Kostenkomponenten hat. Das haben die neuen Energien ja nicht und auch bei der Kohle gibt es ja viele, viele Kosten, die man jetzt in der Zukunft vermeidet, aber bei der Atomenergie ist das nochmal eine Dimension größer, ganz sicher.
Sie hören HR Info, die Sendung Politik. Heute geht es um die Energiewende. Wo stehen wir? Wie gehen wir mit den Herausforderungen um? Und zu Gast ist die Energieexpertin Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Frau Kempfert, wir haben darüber gesprochen, dass wir uns von der Atomenergie verabschieden wollen. Wir wollen uns aus der Kohleenergie verabschieden. Dann stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie ist es denn um die neuen Energiequellen bestellt? Da gibt es einige. Ich sage mal ein Stichwort Solarenergie. Da hat man vor vielen Jahren ziemlich viel Wirbel drum gemacht. Vor allem im Osten sind viele Unternehmen entstanden in diesem Bereich. Es sind Fördergelder geflossen, aber mittlerweile ist es ziemlich ruhig geworden in diesem Bereich.
Ja, also die Solarenergie hat eine große, große Zukunft. Das ist gar keine Frage. Weltweit nehmen die Investitionen massiv zu. Auch in Deutschland könnten wir sehr viel mehr nutzen, weil die Solarenergie immer billiger wird. Es ist ein riesiger Kostendruck entstanden. Gerade der asiatische Raum, China ist hier zu nennen, die dort sehr stark hinein investiert haben und den deutschen Konzernen massive Konkurrenz gemacht haben. Das kann man auf der einen Seite sagen, das ist bedauerlich. Das hätte man etwas besser abpuffern müssen, auch durch eine kluge Industriepolitik. Politik in Deutschland. Auf der anderen Seite profitieren wir alle aber davon, dass die Kosten der Solarenergie immer weiter runtergehen und die Paneele, die Solarenergie an sich immer billiger wird und auch für alle Verbraucher erschwinglich. Und es zahlt sich sehr schnell aus und die Technologie und die Produktion, die kommen dann aus China oder aus dem asiatischen Raum. Da haben leider die deutschen Unternehmen dann diesem Druck nicht standhalten können aber durchaus auch weiterhin in diesem Bereich tätig sein. Da geht es dann darum, die Solarenergie ist ja nicht alles. Wir müssen ja auch intelligent vernetzen. Wir brauchen hier Speicherlösungen und auch dezentrale Komponenten. Prosumage heißt das so auf Neudeutsch, also Häuser, die gleichzeitig Strom produzieren, es auch speichern und weiter nutzen können oder auch weiter ins Netz einspeisen. Da gibt es viele neue Komponenten, wo Deutschland gefragt ist, als Hochtechnologieland dieses wieder mit anzubieten. Und das passiert auch schon und diese Wertschöpfung findet auch in Deutschland statt.
Was würden Sie sagen, welche Bedeutung hat die Solarenergie bei uns hierzulande heute?
Ja, die Solarenergie hat eine Bedeutung, aber eben noch nicht die zentrale. Wir könnten sehr viel mehr Dächer nutzen für die Herstellung von Strom. Viele Konsumenten sind verunsichert, auch durch die Schlechtrederei in der Öffentlichkeit. Da gibt es viele Mythen, die verbreitet werden, dass es sich angeblich nicht rechnet oder viel zu teuer sei oder viele Hürden da sind. Das könnte man leicht aufheben. Dann geht es auch darum, dass die Politik ja Ausbaudeckel festgelegt hat und einen maximalen Zubau festgelegt hat. Das ist auch unsinnig, das sollte man abschaffen, damit man hier eben die Solarenergie deutlich stärker nutzen kann, sowohl für die Stromherstellung als auch gerade im dezentralen Bereich, wo es darum geht, dass man in den Häusern auch Strom speichern kann. Interessanterweise hat ein baden-württembergischer Unternehmer gerade vor ein paar Tagen angekündigt, ein großes Solarkraftwerk Kraftwerk oder Solaranlagen zu bauen ohne Förderung. Das heißt, die Kosten sind mittlerweile so niedrig, dass sie wettbewerbsfähig sind und weder Förderung brauchen, noch können sie sich eben behaupten, dann in einem Energiewendemarkt. Und da wollten wir auch genau hin.
Ja, es geht wirklich um Solarindustrie 2.0, um es mal so zu formulieren.
Genau, es geht um Solarindustrie 2.0, aber auch alle Komponenten, die dazugehören. Eben, es ist ja nicht nur Solar, es sind ja auch andere erneuerbare Energien. Erneuerbare Energien sind Teamplayer, die brauchen alle Komponenten und sie müssen auch klug miteinander kombiniert werden mit Energie- und Lastmanagement. Und da kommt dann die Digitalisierung ins Spiel, wo auch umfangreiche Technologien notwendig sind und die IT-Branche sehr, sehr gute Lösungen und auch schon gute Startups hier entwickelt hat, die das alles mit anbieten. Also da gibt es sehr, sehr vielschichtige neue Geschäftsmodelle, die eben von den großen behäbigen Konzernen nicht so gesehen werden, auch nicht angeboten werden können. Aber von den neuen, von den mittelständischen, auch von den Startups wird das hier intensiv schon erforscht und genutzt.
Ein wichtiger Player könnte möglicherweise auch die Windenergie sein. Wie ist das darum bestellt? Ich kann mich noch gut daran erinnern, vor ein paar Jahren, wie diese ersten Windräder aufgestellt wurden. Da waren ja die Proteste groß. Da wurde von Landschaftsverschandelung gesprochen. Keiner wollte so ein Windrad in seiner Nähe haben. Wie sieht es heute aus?
Ja, es ist von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich. In Hessen gibt es auch beides. Es gibt Proteste, aber es gibt auch Regionen, die haben sehr viel Windanlagen und profitieren auch davon, haben 100% erneuerbare Energien entwickelt und werden ausgezeichnet und überhäuft mit Preisen. Aber ich komme jetzt aus dem Nordwesten Deutschlands. Da ist es ganz normal, dass jede Menge Windanlagen dort stehen und viele finden das auch gut und unterstützen das. Jetzt gibt es böse Zungen, die behaupten, dass man vielleicht in Norddeutschland auch die Landschaft nicht so fast schauen kann, das sehe ich aber anders. Also es ist schon so, dass es manchmal eben Vorbehalte gibt, aber in der Summe muss es darum gehen, dass wir auch den Menschen erklären, wir brauchen alle Energieformen, nicht nur Wind, auch andere Formen, Biomasse, Solarenergie und Geothermie, auch die Häuser, die Mobilität muss auch mit erneuerbaren Energien zusammenkommen und das kann durchaus funktionieren, wenn man die Anreize so setzt, aber da ist es auch wichtig für zu werben und den Menschen hier nicht Angst zu machen, sondern Mut zu machen.
Energie erzeugen ist das eine, Energie speichern, Energie transportieren ist das andere und das ist gar nicht so einfach. Welche Konzepte hat man da?
Ja, es gibt dezentrale Speicher, es gibt ja sogar auch schon Batteriespeicher für zu Hause oder jetzt die Elektromobilität, die auch mittels Batteriespeicher genutzt werden kann, wo man insbesondere ein intelligentes Verteilnetz benötigt. Und wir reden ja meistens dann über die Hochspannungsleitungen, aber hier sind in der Tat wichtig ein intelligentes Verteilnetz zum Speichern und auch zum Optimieren. Dann gibt es aber auch Pumpspeicherkraftwerke, die auch genutzt werden, die im Moment auch aufgrund des Marktes nicht wirtschaftlich sind, aber wo sich viel verändern wird. Oder in der Zukunft kann man auch vermehrt Wasserstoff produzieren mit Strom aus erneuerbaren Energien, gerade in Zeiten beispielsweise auch im Norden, wenn man viel Windstrom hat, man Wasserstoff produziert und das dann als Gas noch umwandelt, dann hat man praktisch Erdgas oder synthetisches Gas, was man genau auch mit der Erdgasinfrastruktur nutzen kann. Das wären Langfristspeicher, die man dann auch nutzen kann für die Mobilität, für die Industrie, aber auch als Rückverstromungsmöglichkeit. Also die Speichertechnologien sind bekannt, sie sind auch einsatzfähig, es gibt Pilotvorhaben, aber im Moment müssen wir den Markt schaffen, deswegen Kohleausstieg, deswegen den Markt bereinigen, deswegen weg von Atom und Kohle. Dann rechnen sich auch die neuen Geschäftsmodelle, wo die Speicher dazugehören.
Nun haben wir über Modelle, über Möglichkeiten, über Probleme hier bei uns in Deutschland gesprochen. Wir dürfen aber eines nicht aus dem Blick verlieren. Das Problem Energie macht ja vor den Grenzen nicht Halt. Es gibt seit Jahren auf internationaler Ebene Appelle, sich um neue Möglichkeiten der Energieerzeugung zu kümmern. Es gibt diese großen internationalen Klimakonferenzen. Warum ist es denn insgesamt so schwer, da ein Stück weiterzukommen?
Also man kommt schon weiter, aber es sind eben sehr, sehr langsame Schritte. Wenn wir jetzt in europäische Nachbarländer gucken, Frankreich beispielsweise, die noch immer einen sehr hohen Anteil von Atomenergie haben, Polen noch immer sehr viel Kohlestrom nutzen. Aber letztendlich haben wir alle identische Bedingungen. Es geht darum, die Emissionen zu senken. Wir alle haben das Paris-Abkommen unterzeichnet, sind auch Teil in Europa der Lösung. Und da muss auch dann Polen schrittweise wegkommen von der Kohleenergie und wird da auch mehr und mehr erneuerbare Energien nutzen. In Frankreich Frankreich ist es etwas anders geschichtet, weil man dort eben die Atomkraftwerke hat, die aber auch sehr, sehr teuer sind, viele Probleme machen und auch den Staatshaushalt immer weiter massiv belasten werden. Dort wird man ökonomische Probleme bekommen und dort gibt es aber auch genügend Möglichkeiten, gerade Windenergie offshore, onshore deutlich auszubauen, die erneuerbaren Energien sehr viel stärker zu nutzen. Und da hat auch Frankreich noch einen langen Weg vor sich. Aber andere Länder, England beispielsweise, die sind ja schon länger weg von Atom und Kohle und mehr. Also Atom wollen sie jetzt wieder ein Kraftwerk bauen. Das wird man sehen, ob sich das überhaupt rechnet. Aber auch dort nutzt man immer mehr erneuerbare Energien. Ich glaube, es ist eher etwas, was der Markt im Moment mehr und mehr regeln wird, weil die erneuerbaren Energien immer preiswerter werden, werden sie auch immer mehr genutzt. Und das ist egal wo, wenn sie vorteilhaft sind, wird man sie auch einsetzen.
Mehr genutzt, auch in den USA, auch in China, also in zwei Volkswirtschaften, die ja extrem viel Energie verbrauchen?
Auch dort, die Investitionen weltweit gesehen sind in China im Moment am größten, was die erneuerbaren Energien angeht. Dort investiert man massiv. Aber selbst in Amerika, und da hat es marktwirtschaftliche Gründe, dass sich die Kohle nicht mehr rechnet, Atomkraftwerke schon gerade gar nicht. Und man dort auch sehr hohe Zuwachsraten hat an erneuerbaren Energien, sei es in Texas oder Kalifornien mit der Solarenergie und in anderen Regionen auch Windenergie. Also es passiert schon sehr, sehr viel. Aber es sind sehr, sehr kleine Schritte. Und bei der Energieversorgung haben wir eben Jahrzehnte vor uns. Deswegen kann ich schon verstehen, dass man da ungeduldig wird. Aber die Zeit wird zeigen, dass wir viele Vorteile haben werden und viele Nationen auch mehr und mehr in erneuerbare Energien investieren werden.
Ist es möglicherweise auch deswegen so schwierig, weil da ganz viele verschiedene Probleme ineinandergreifen? Das sind unterschiedliche Interessen. Politiker wollen wiedergewählt werden. Sie wollen nicht mit neuen Konzepten ihre Wähler verschrecken. Es geht um Arbeitsplätze, es geht um Unternehmen. Das sind jetzt nur so ein paar Beispiele. Macht es das möglicherweise so schwierig?
Auch. Es macht es sicherlich auch schwierig. Das fossile Kapital hat über Jahrzehnte sich überall hineinbewegt und hat eben auch die Kräfte, man sieht es in Amerika ja sehr deutlich, um auch Politiker in ihre Richtung zu bewegen. Und da geht es darum, die Vergangenheit möglichst lange zu konservieren und die Zukunft auszublenden. Das macht es sicherlich schwierig, dass dort die Politik mehr dem Gemeinwohl sich orientieren muss. Man sieht im Moment ja die ganzen Schülerproteste weltweit, dass die Gesellschaft immer mehr mobil wird und Politiker ja auch für die gesamte Gesellschaft da sind, nicht nur für die fossilen Unternehmen. Und dort bedarf es eben dann auch einer Gesellschaft, die demokratisch deutlich macht, wir wollen, dass ihr mehr handelt und auch anders handelt, als ihr das im Moment tut. Und da haben dann die Politiker auch die Legitimation und auch die Aufgabe, etwas zu verändern. Und es gibt ja auch große wirtschaftliche Chancen durch diese neuen Investitionen. Sie können den Strukturwandel ja ohnehin nicht aufhalten. Also das ist ja immer so, dass alte Technologien dann nicht dauerhaft da sind und diesen Strukturwandel eben auch klug zu begleiten, das ist sicherlich keine einfache Aufgabe und die Politik tut sich da mehr oder weniger schwer, aber ich bin da ganz zuversichtlich, gerade weil die Gesellschaft im Moment auch sehr mobil wird und sehr deutlich macht, was sie möchte und was sie nicht möchte, dass es auch gelingt, diesen Wandel klug zu gestalten.
Stehen wir heute anders? Stehen wir besser da als vor 10, vor 20 Jahren?
Es ist sicherlich anders. Es gibt auch noch mehr Gefechte auch von der fossilen Seite, das fossile Kapital, die immer aggressiver auch auftreten und fürchten um ihre Geschäftsmodelle. Aber wir sind in dem Sinne schon weiter, weil die erneuerbaren Energien jetzt mehr und mehr marktfähig werden und weil die Gesellschaft hier ein mehrheitliches Verständnis hat, sich eben abzuwenden von den fossilen Energien. Sie möchte, dass wir den Generationen nach uns auch eine Umwelt, ein Klima hinterlassen, was auch lebenswert ist und dafür wird eingetreten und die jüngere Generation ist hier sehr aktiv. Also da hat sich schon einiges verändert vor dem Hintergrund, dass wir jetzt eine sehr auch aktive Mobilisierung haben der Gesellschaft, die sich wirklich dafür einsetzt, dass die Zukunft wichtig ist, dass wir keinen Planeten B haben, dass die Nachhaltigkeit wichtig ist, dass die zukünftigen Generationen geschützt werden müssen und die Ressourcen endlich sind und wir im Moment alles dafür tun, das Klima zu schädigen und die Umwelt und das muss sich ändern.
Sehen Sie solche Bestrebungen oder solche Bemühungen auch in Ländern wie China, wie Indien, wo Städte teilweise so versmogt sind, dass man gar nicht mehr klar nach vorne gucken kann?
Und genau das treibt die dort auch sehr stark an. Gerade in China, da gibt es ja ganz interessante Allianzen mittlerweile mit chinesischen Städten oder auch mit der Regierung dort für mehr Umwelt, für mehr Klimaschutz, weil man die Bevölkerung vor Ort denen auch ein anderes Leben anbieten möchte und weil die Technologien da sind. Hier hat auch Deutschland eine wichtige Rolle, sei es im Bereich der Luftreinhaltung oder auch im Recycling, Wasseraufbereitung. Wir liefern ja der Welt diese Technologien für mehr Nachhaltigkeit, sind da auch weltweit führend und das ist wieder eine ökonomische Begründung, das zu tun. Aber gerade die Städte, die Sie genannt haben oder Länder, China, Indien, haben massive Umweltprobleme und haben das auch auf dem Schirm, das ändern zu wollen.
Ressourcenknappheit, Klimawandel, sind das für Sie große Herausforderungen für die Zukunft?
Absolut. Und sie sind ja auch überhaupt nicht neu. Wir diskutieren das ja schon seit 50 Jahren. Der Club of Rome hat jetzt 50 Jahres Bestehen gefeiert und nochmal deutlich gemacht, die Themen sind nach wie vor präsent. Wir sind zwar weiter als damals, viel weiter. Wir haben auch global uns Ziele definiert, Nachhaltigkeitsziele, die sehr umfassend sind, Klimaziele definiert. Die Weltnationen stehen da beieinander und wollen auch gemeinsam etwas handeln. Aber wir haben die Kräfte der Vergangenheit, die eben auch sehr, sehr stark sind und immer noch den Wandel sehr stark verhindern. Aber ich denke, wir sind mittlerweile an dem Punkt und haben ihn auch überschritten, wo wir das nicht mehr zurückdrehen können. Also so sogenannte Tipping Points, die hier genannt werden, dass man jetzt auch nicht mehr zurück kann, dass Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Ressourcenschonung so wichtig sind, dass sie überall angekommen sind und wir eben auch gesellschaftlich sehen, überall gibt es die identischen Probleme und wir gemeinschaftlich das angehen müssen.
Wie kann man das noch verstärken? Patentrezept gibt es ja nicht.
Patentrezepte gibt es nicht, aber ich denke, dass die Gesellschaft im Moment eine wichtige Rolle hat. Wenn man sich diese wunderbaren Aufnahmen, die der Astronaut Alexander Gerst uns ja geschickt hat, sich anschaut, wie wir im Moment den Planeten verunstalten und auch verschmutzen und verändern, dann muss einem Angst und Bange werden. Da muss man wirklich sehen, wir haben keine Zeit mehr. Wir müssen wirklich agieren und auch sehr viel mehr tun. Und das ist etwas, was die Gesellschaft derzeit schon verstanden hat und wo auch wirklich aktiv gegengesteuert wird. Und die Politik muss hier ins Handeln kommen, tut das auch zwar mit kleinen Schritten, aber dennoch hoffnungsvollen, weil überall das Problem mittlerweile an der Tagesordnung ist, hier etwas zu verändern. Und die junge Generation ist sehr, sehr laut und macht dies auch deutlich zu Recht. Und da kommt etwas an Bewegung auch in die ganze politische Diskussion, die sehr, sehr wertvoll ist.
Der Strukturwandel lässt sich nicht aufhalten, auch in Sachen Energiewende nicht. Ja, vielen Dank an Claudia Kempfert. Sie ist die Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Wenn Sie die Sendung nachhören oder als Podcast herunterladen wollen, dann schauen Sie nach auf hr-inforadio.de. Ich bin Claudia Wehrle.